Direkt aus Europa, Nummer 470, Seite B.
Notizbuch mit Matthias Knapper am Mikrofon, gleich hier in Bayern 2 nach den 10 Uhr Nachrichten.
Bayern 2 Nachrichten.
Es ist 10 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Andreas Derschall. Oakland. Wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ist Bayer in den USA erneut zu Schadenersatzzahlungen verurteilt worden. Diesmal in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro. Die Jury im kalifornischen Oakland sah es als erwiesen an, dass der glyphosathaltige Unkrautvernichter Roundup der Bayer-Tochter Monsanto für die Krebserkrankung der Kläger entscheidend war. Bayer bestreitet einen solchen Zusammenhang. Auch die US-Umweltbehörde EPA sieht in Glyphosat kein besorgniserregendes Risiko für Menschen. Wiesbaden. Die Preise in Deutschland sind im April im Vergleich zum Vorjahr um 2,0% gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt haben vor allem höhere Energiepreise die Inflationsrate nach oben getrieben. So war leichtes Heizöl zum Beispiel gut 9% teurer als im letzten Jahr. Bei Nahrungsmitteln dagegen lag die Inflationsrate nur bei 0,8% und Obst war im April sogar gut 8% billiger als im Vorjahr. Das Wetter in Bayern. Mehr Sonne als Wolken bei lebhaftem Wind, vereinzelt auch Schauer. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. In der Nacht in Franken meist klar, sonst bewölkt und etwas Regen. Tiefstwerte um 3 Grad.
Bayern 2 Notizbuch.
Am Mikrofon Matthias Knappe. Grüß Gott. Es ist kaum etwas auf Dauer schwieriger zu verändern als das Essverhalten. Aber nichts ist unmöglich. Mehr dazu in der zweiten Notizbuchstunde nach 11 Uhr.
Bayern 2. Nachrichten.
Es ist 11 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Andreas Derschall. Oakland. Die Bayer-Tochter Monsanto hat in den USA einen weiteren Prozess um den Unkrautvernichter Glyphosat verloren. Eine Geschworenenjury im kalifornischen Oakland entschied, dass das Unternehmen umgerechnet rund 1,8 Milliarden Euro Strafschadenersatz zahlen muss. Geklagt hatte ein krebskrankes Ehepaar, das weitere rund 50 Millionen Euro Entschädigung erhalten soll. Bayer will Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen. Es ist bereits der dritte Schuldspruch innerhalb weniger Monate. Dem Konzern zufolge laufen in den USA derzeit mehr als 13.000 Klagen wegen des Produkts Roundup, das Glyphosat enthält. Ob dieser Wirkstoff gesundheitsschädlich ist oder nicht, ist unter Fachleuten umstritten. Die Aktien von Bayer gaben am Morgen um mehr als 2% nach. Luxemburg. Arbeitgeber müssen die Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer komplett erfassen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Es ging um den Fall einer Bank in Spanien, die nur die Überstunden ihrer Angestellten protokollierte. Mehr ist in Spanien bisher nicht vorgeschrieben, genauso wie in Deutschland. Die Richter urteilten nun, dass alle EU-Staaten ein System einrichten müssen, mit dem die tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Sie begründen das unter anderem mit der Grundrechtecharta der EU. Diese verbirgt ein Recht auf Begrenzung der Höchstarbeitszeit sowie auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten. Es ist 11.05 Uhr.
Bayern 2 Notizbuch.
Am Mikrofon Matthias Knappe. Grüß Gott zur zweiten Stunde Notizbuch am Gesundheitstag im BR zum Thema Ernährung mit der Frage, wie werden wir satt und glücklich?
Gesunde Ernährung impliziert immer, dass es Lebensmittel gibt oder dass es bestimmte einzelne Komponenten gibt, die gesund sind. Aber es ist ja eigentlich immer die Frage, wie kombiniere ich Dinge und wie viel esse ich davon?
Gleich mehr über die gesunde Einstellung zum Essen. Wer für sich den richtigen Ernährungsstil finden will, der sollte sich anschauen, woher seine Essgewohnheiten kommen. Denn was auf unseren Tellern landet, das ist kein Zufall, sondern quasi eine Folge unserer Lebensgeschichte. Unsere Reporterin Nicole Ficuccello berichtet.
Notizbuch. Nah dran.
Also ein bisschen war damals schon auch das Thema Altern, gesund, sein Vater ist verstorben, plötzlich ist man selber so der Letzte in der Kette und dann gibt es immer wieder Kollegen, die Schlaganfälle oder sonst irgendwas haben, wo man sich denkt, Mensch, vielleicht, wenn die sich gesünder ernährt hätten.
Das war sicher ein Punkt, also mein Vater ist gestorben und mein Vater war jetzt zum Schluss, sagen wir, relativ füllig. Ich denke, das war schon im Hintergrund auch ein Punkt, dass ich gesagt, was mache ich durchs Essen sozusagen kaputt? Welche Möglichkeiten nehme ich mir eigentlich?
Die Frage, was man durchs Essen alles kaputt machen kann, führte bei Tom Schreiter dazu, sich mehr mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Inzwischen ist das für den 62-jährigen Ingenieur aus München ein Hobby. Er liest Bücher übers Essen und seine Frau Eva setzt die Theorie dann in die Praxis um. Zweimal am Tag kocht Eva Schreiter für die Familie. Obwohl ihr Alltag als selbstständige Sport- und Gymnastiklehrerin eng getaktet ist, gibt es immer frisches Gemüse, die Lebensmittel sind aus dem Biomarkt, sogar das Mehl mahlt sie selbst. Was gesund ist, beschäftigt die Schreiters sehr. Auch wenn die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist, findet Eva Schreiter.
Das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann, weil für jeden ist was anders gesund. Also man muss da das individuelle Leben betrachten, man muss schauen, was hat der Mensch für einen Job. Wenn einer die ganze Zeit nur in einem Altenheim im Sessel sitzt, dann muss der was anderes als gesund ansehen, als einer, der am Bau arbeitet. Und für mich ist gesund frisch, biologisch, möglichst regional, abwechslungsreich, auf alle Fälle abwechslungsreich, nicht sich festbeißen an irgendwas, was jetzt gerade wieder gesund ist.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat 10 Regeln formuliert, die eine gesunde Ernährung ausmachen. Die meisten davon zielen vor allem auf die Nährstoffe im Essen ab. Abwechslungsreich essen, Vollkornprodukte, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, gute Fette, auch tierische Produkte, die aber in Maßen, wenig Zucker und Salz, viel Wasser. Fast alles Dinge, die Eva Schreiter im Alltag umsetzt. Sie hat ein Gefühl dafür, was ihrem Körper gut tut und was nicht. Und sie hat ihren Weg gefunden, so zu kochen und zu essen, dass sie zufrieden ist. Und satt wird. Etwas, das vielen nicht gelingt. Auch dann nicht, wenn der Arzt sagt, dass die Blutwerte schlecht sind und man 10 Kilo abnehmen sollte. Ernährungspsychologen wissen, warum das so ist. Für sie steht schon lange fest, wir können unser Essverhalten nicht mit dem Kopf ändern. Um Übergewicht zu vermeiden, reicht es nicht zu wissen, dass wir weniger Zucker und mehr frisches Gemüse essen sollten. Denn Essen ist Routine, sagt Professor Dr. Christine Brombach. Sie ist Ökotrophologin und Dozentin für Ernährung und Consumer Science an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Das Essverhalten ist ein ganz vielschichtiges Geschehnis. Also es hat ja nicht nur den physiologischen Aspekt, dass ich etwas esse, sondern dahinter stecken ja auch soziale Aspekte. Es steckt Gewohnheit dahinter. Es steckt dann die kulturellen Vorstellungen dahinter, die Erziehung dahinter. Und das ist dann immer so ein Gesamtgeschehen. Am Ende spielt sich das alles auf dem Teller ab. Aber bis alles auf dem Teller ist, da ist ja ganz vieles schon passiert. So eine Ernährungsgeschichte ist ja auch immer nur im Kontext einer Lebensgeschichte zu verstehen. Und das, was eine Person jetzt gerade ist, ist ja eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem Fluss von Ereignissen, die ich da mir anschaue.
Liebe ich Pilze, weil ich als Kind mit dem Opa immer im Wald beim Pilzesammeln war. Wenn man weiß, woher seine Essgewohnheiten kommen, muss man sich nicht mehr verbiegen. Man kann seine Gewohnheiten so ändern, dass sie trotzdem noch zu einem passen. So behält man die Freude am Essen und gewinnt eine gesündere Einstellung dazu. Man wird satt und glücklich. Dienstagabend, 21 Uhr. Christine Sommerkorn macht sich gerade ihr Abendessen. Die Fußpflegerin ist selbstständig. Vor 8:30 ist sie abends deswegen selten zu Hause. Heute gibt es Nudeln mit selbstgemachter Soße.
Das ist eigentlich so eine Art Bolognese, nur mache ich Gemüse rein, ich mache Zucchini rein, mache Champignons rein, mache Karotten rein, da ist Knoblauch drin, Zwiebeln.
Christine Sommerkorn ist gerade 50 geworden. Mit dem Gewicht hatte sie nie Probleme. Jetzt sind da die berühmten 4 bis 5 Kilo, die sie gerne loswerden möchte. Das Alter spielt dabei eine Rolle, erklärt die Ernährungsforscherin Professor Dr. Christine Brombach.
Wenn wir älter werden, dann verändert sich der Energiebedarf. Mit zunehmendem Alter sinkt der Energiebedarf, den wir brauchen, aber gleichzeitig bleibt der Nährstoffbedarf, also an Spurenelementen, an Vitaminen, auch an Mineralstoffen erhalten. Das heißt, ich sollte dann sehr sorgsam auswählen, dass ich eine hochwertige Kost habe, eine Kost, die dann nach wie vor eben alle Nährstoffe enthält.
Was wir essen, hängt aber nicht nur vom Alter ab, sondern auch vom Geschlecht. Wobei Frauen in der Regel gesundheitsorientierter sind. Das haben ernährungssoziologische Studien gezeigt. Aber auch unsere Herkunft bestimmt, was wir gerne und regelmäßig essen. Christine Sommerkorn ist in München geboren und aufgewachsen. Nachdem ihre Eltern sich früh getrennt hatten, verbrachte sie viel Zeit beim Vater in der Oberpfalz. Ihr Lieblingsessen als Kind?
Meine Oma hat mir zum Beispiel früher, die habe ich geliebt als Kind, das heißt weiße Suppe. Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, aus was die gemacht wird. Also da ist Milch drin, da ist, glaube ich, Buttermilch auch drin. Das ist so eine rahmige, säuerliche, weiße Suppe. Und da kommt dann so Brotstücke kommen rein und dann isst man das. Ich habe das als Kind total gern mögen.
Die weiße Suppe, eine echte Oberpfälzer Spezialität, die man früher mit gestandener Milch gemacht hat. Also Frischmilch, die man in einem Tontopf säuern ließ. Bayerische Gerichte wie dieses spielen in Christine Sommerkorns Ernährungsbiografie eine große Rolle. Deswegen sollte sie auch nicht darauf verzichten. Sonst wird das Essen immer ein Kampf sein, den man am Ende nur verlieren kann. Unter der Woche ist Christine Sommerkorn oft allein. Sie und ihr Freund wohnen getrennt und haben unterschiedliche Arbeitszeiten. Und wenn die beiden zusammen sind, gehen sie gerne ins Restaurant, damit jeder das bestellen kann, was er mag. Christine Sommerkorns Freund ist nämlich geschleckert, wie sie selbst sagt.
Das ist schon ein bisschen schwierig. Petersilie hast du zum Beispiel auch, frische Petersilie. Da muss ich ja dann darauf achten, dass ich die nicht dran mache irgendwo. Weil das schmeckt ihm nicht, das findet er ganz furchtbar. Und wie gesagt, für mich gehört es eigentlich zu vielem dazu. Ich glaube, es wäre anstrengender für mich, wenn wir jeden Abend zusammen essen würden. Von daher ist die Lösung, dass jeder abends, also er früher isst bei sich zu Hause oder in der Firma und ich dann halt spät auch zu Hause esse, für mich ist es eigentlich unkomplizierter.
Was auf unserem Teller landet, hängt nicht nur von der Tageszeit, sondern auch von der historischen Zeit ab, in der wir geboren sind und in der wir leben. Denn in jedem Jahrzehnt gibt es gesellschaftliche Faktoren, die unser Essverhalten prägen. Die sogenannten Framing Factors, erklärt Professor Dr. Christine Brombach aus Zürich.
In den 40ern war das Lebensmittelangebot überwiegend regional und saisonal geprägt. Bestimmte Lebensmittel gab es so auf dem Markt noch nicht oder sie waren einfach horrend teuer. In den 50er Jahren gab es dann die ersten Fertiggerichte, die vor allem aus USA dann zu uns kamen. Dann gab es Veränderungen in den 60er, 70er Jahren im Bereich der Küchengeräte. Und die Mikrowelle ermöglichte eben dann auch, dass bestimmte Angebote von vorgefertigten Lebensmitteln am Markt verfügbar waren. Und diese Frames, also diese Rahmenbedingungen, die sind natürlich tatsächlich etwas, was uns geprägt haben.
Wir essen, weil es uns schmeckt, weil wir eingeladen wurden, weil es Zeit zum Mittagessen ist, weil die Tafel Schokolade auf dem Schreibtisch liegt, weil wir die Reste sonst wegwerfen müssten oder weil wir gelangweilt, gestresst oder traurig sind. Aus emotionalen Gründen zu essen ist nie eine gute Idee. Damit das nicht passiert, können wir uns bei jeder Mahlzeit selbst fragen, warum wir gerade essen. Die beste Antwort ist, weil ich Hunger habe. Professor Brombach.
Wir essen die Dinge nicht, weil sie uns schmecken, sondern sie schmecken uns, weil wir sie essen. Eben weil wir durch das ständige Essen einen Geschmack erlernt haben.
Da unser Geschmack nicht angeboren ist, können wir ihn auch verändern, so wie Christine Sommerkorn.
Meine Mama hat eine Aversion gegen Knoblauch gehabt, die sich auf mich übertragen hat, natürlich. Wenn ich irgendwo reingegangen bin, wo es nach Knoblauch gerochen hat, dann hat es mich gewürgt. Ich habe dann erst, da war ich 19 oder 20, da war ich mit der Clique am Gardasee beim Zelten. Und da haben wir abends Lagerfeuer gehabt und dann haben die anderen so Baguette mit Butter und Knoblauch. Dann haben die zu mir gesagt, jetzt probier doch das mal, das schmeckt super lecker. Und da habe ich gelernt, Knoblauch zu essen. Und seitdem mag ich ihn auch.
Um seinen Geschmack zu ändern, ist es nie zu spät. Und was mit Knoblauch funktioniert, geht genauso gut mit Brokkoli, Pilzen oder Rosenkohl. Man muss es nur regelmäßig essen. Traditionell oder neugierig, umwelt- oder preisbewusst. Unsere Werte und Normen beeinflussen, was und wie wir essen. So wie das Sprichwort sagt, du bist, was du isst. Wenn Geschmack, Freude und Genuss beim Essen im Mittelpunkt stehen, dann werden wir am Ende satt und glücklich.
Und darum geht's doch beim Essen. Das war das Notizbuch nah dran von Nicole Ficuccello.
Bayern 2. Nachrichten.
10 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Carsten Fabian. Die Übersicht. Starke Regenfälle bereiten vielerorts Probleme. Berlin. Das Tief Axel hat vielen Regionen Deutschlands heftige Regenfälle gebracht. In manchen Teilen fielen innerhalb von 24 Stunden bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Stadt Wangen im Allgäu löste in der Nacht Hochwasseralarm aus. In Niedersachsen musste infolge des Unwetters ein Krankenhaus geräumt werden. Auch in Bayern gibt es Probleme. Die starken Regenfälle bereiten auch Bahnreisenden Probleme. Auf den Strecken Augsburg-Ulm, Murnau, Garmisch-Partenkirchen und Erding-Marktschwaben fallen Züge aus. Ein Bahnsprecher sagte, es werde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Marktschwaben und Erding versperrt ein großer Baum das Gleis. Hier sind vor allem S-Bahn-Fahrer betroffen. Das Wetter in Bayern. Bei starken Winden zeitweise im westlichen Franken und im Süden anhaltend Regen. Vom Deutschen Wetterdienst gibt es eine Unwetterwarnung für weite Teile West- und Südbayerns. Im Norden und Nordosten später Gewitter, Höchstwerte 12 bis 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 11 Grad.
Bayern 2. Notizbuch.
10.38 Uhr gleich. An dieser Stelle nochmal ein genauerer Blick in die bayerische Verfassung. In Artikel 141 finden wir da den Satz, der Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald- und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung wildwachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang, ist jedermann gestattet. Heißt kurz gesagt, die Natur gehört uns allen. Ich habe Besuch bekommen von Dr. Klaus Pukal. Er ist Koordinator des Naturparks Ammergauer Alpen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und muss dort viele Konflikte schlichten, auch zwischen Jägern und Fußgängern.
Ja, das ist dieses Jahr bei uns ein ganz, ganz starkes Thema. Wir hatten ja im Januar ganz starke Schneefälle und da war das eine echte Notzeit für das Wild. Das hat seinen Puls ganz stark runtergefahren, konnte nicht gut flüchten. Und da sind im gesamten Gebiet sind 4, 5 Wildrisse passiert durch nicht angedeihte Hunde, die dann mal kurz dem Besitzer ausgekommen sind. Der hat es möglicherweise gar nicht mitgekriegt. Und das hat natürlich bei uns einen ganz starken Aufschrei auch der Jagdgenossen und der Jagdpächter gegeben, so dass wir jetzt schon intensiv darüber diskutieren, wie wir hier mit Wildschutzzonen, bessere Besucherlenkung das Problem lösen können.
Würden Sie denn sagen, das ist jetzt ein Ausnahmefall gewesen, also wenn Sie sagen, sehr starker Schneefall, oder ist es ein grundsätzliches Problem, diese Konflikte zwischen verschiedenen Bedürfnissen?
Also wir haben einfach bei uns im Naturpark eine ganz intensive Freizeitnutzung. Wir sind ja sozusagen der Naherholungsraum von München, Augsburg. Wir haben in den 6 Gemeinden ungefähr 2,5 Millionen Tagesbesucher. Sehr viele auch aus dem nahen Bereich, die halt dann einfach abends, nachts bis unterwegs sind. Also man merkt einfach insgesamt eine ganz starke Zunahme von Freizeitnutzung. Das braucht einfach deswegen jetzt eine klare Lenkung.
Und es ist wahrscheinlich auch nicht nur der Konflikt zwischen Jagd und Freizeitnutzung, sondern Naturschutz zum Beispiel wahrscheinlich auch. Welche Konflikte treten da so auf?
Wir haben Wiesenbrüter, die vor allem im Frühjahr dann in Wiesenbrütergebieten eben durch freilaufende Hunde, aber auch durch Wanderer, die nicht auf den Wanderwegen bleiben, gestört werden. Oder ganz speziell, wir haben den Flussuferläufer, der auf Kiesbänken brütet und wenn dann die Leute einfach auf den Kiesbänken spazieren gehen, dann geht die Brut verloren und der seltene Vogel stirbt aus.
Also ich höre jetzt bei Ihnen in den Ammergauer Alpen, da passiert relativ viel.
Ist es anderswo auch so?
Artenspezifisch machen zum Beispiel der Alpenverein ganz viel, zum Beispiel beim Skitourengehen umweltfreundlich. Aber es fehlt eigentlich auf der Fläche, dass es eben einen Kümmerer gibt, der versucht, diese Nutzungskonflikte zu erkennen und dann eben auch die Leute zusammenzubringen und nach Lösungen zu suchen. Das ist eine räumliche Planung, die man mit den Leuten zusammen organisieren muss, und das kostet Zeit. Und da gibt's normalerweise niemanden, der sich den Hut aufsetzt. Und das ist ganz groß der Vorteil der Naturparke, deren Aufgabe es ist, eben Besucherlenkung professionell umzusetzen.
Und würden Sie sagen, dass solche Probleme heute häufiger sind als früher?
Das ist schwer zu sagen. Haben wir Zahlen zu unserer Freizeitnutzung? Das haben wir eigentlich nicht. Und deswegen tun wir zum Beispiel am Hörnle jetzt gerade mit Unterstützung der Vogelschutzwarte, stellen wir Besucherzähler auf, einfach um mal zu wissen, auf welchem Wanderweg ist, um welche Zeit, wie viele Leute unterwegs. Das ist etwas, was wir gar nicht wissen.
Also man muss noch viel erfahren. Und haben Sie eine Antwort darauf, warum es zu diesen Konflikten kommt? Also wenn Menschen dort spazieren gehen, wo sie nicht spazieren gehen sollten, ist das reine Naivität oder ist das Unwissenheit? Also ich wüsste vielleicht auch nicht, wo ich mich guten Gewissens aufhalten darf. Fehlt es da an Informationen?
Ja, unsere Information ist teilweise nicht ganz schlüssig. Zum Beispiel der DRV hat Karten, wo man schöne, also naturverträgliche Skirouten gehen kann. Da sieht man aber, dass zum Beispiel nicht alle Fütterungen aufgezeichnet sind. Der eine Wildriss, der am Hörnle passiert ist, da ist ein Skitourengeher viel weiter unten gestartet, eben wegen der guten Schneelage, und ist dann mehr oder minder zufällig an der Winterfütterung vorbeigekommen. Und dort hat der Hund dann halt einfach leichtes Spiel gehabt.
Vielleicht müsste man es auch grundsätzlich mal erklären. Also man hat ja eigentlich ein freies Betretungsrecht der Natur. Also prinzipiell darf ich schon überall hin, wo ich möchte. Es gibt dann aber auch wieder in Schutzgebieten das eingeschränkte Betretungsrecht. Was ist dann das?
Ja, in Schutzgebieten gibt es einfach aufgrund der Schutzgebietsverordnung Vorgaben, die normalerweise ja auch kommuniziert werden. Eben meistens ist ein Wegegebot vorhanden.
Da stehen dann Schilder einfach, ne? Bitte die gekennzeichneten Wege nicht verlassen zum Beispiel.
Richtig, aber auch daran halten sich die Leute nicht unbedingt. Also da gibt es dann den speziellen Effekt der Reaktanz. Ich will mir nichts verbieten lassen. Viel wichtiger ist eigentlich, dass wir es erläutern, warum müsst ihr denn auf dem Weg bleiben? Welches geschützte Tier ist da, das jetzt durch euer Verhalten gestört wird? Und ich denke, wenn man über diesen Weg geht, es den Leuten zu erläutern, was ist jetzt hier, was ihr gefährdet, das funktioniert viel besser, weil das auf das Verantwortungsgefühl der Leute geht und eben nicht nur einfach ist, ich muss jetzt hier auf dem Weg bleiben.
Was sind denn so die Maßnahmen, die Sie jetzt noch planen oder die Sie schon ergriffen haben, um da noch für mehr Sensibilität zu sorgen?
Ich denke, jede gute Besucherlenkung baut auf 4 Punkten auf. Einerseits muss man im Hintergrund ein klares räumliches Konzept haben, das man mit den lokalen Akteuren zusammen macht. Wo sind denn zum Beispiel Gebiete, die intensiv genutzt werden sollen und dürfen? Am Hörnle ist es ganz klar, das ist der erste Berg, wo auch der Lift hochgeht. Ja, da darf intensiv genutzt werden, aber daneben müssen wir dann halt auch Ruheräume definieren, wo wir versuchen, die Leute draußen zu halten. Und da ist eben nicht nur Information ganz wichtig, sondern daneben sind eben auch positive und negative Anreize wichtig. Habe ich einen attraktiven Weg, bleiben die Leute auf dem Weg. Habe ich einen schlechten Weg, machen die Leute Abschneider. Oder wenn ich eben merke, ich will ein Gebiet ruhig halten, dann werde ich halt auch möglicherweise keinen Parkplatz in der Nähe haben. Also wir versuchen hier gerade auf der räumlichen Ebene positive, negative Anreize zu setzen, sodass eben Räume ruhig bleiben und andere Räume ruhig intensiv genutzt werden können.
Und wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss auf die verschiedenen beteiligten Gruppen schauen, die da ja immer wieder dann auch in Konflikt miteinander geraten, was sagen Sie zum einen den Freizeitnutzern, also den Wanderern, den Mountainbikern und so weiter?
Wir nutzen das Konzept der Nagelflugkette, die den Slogan haben, dein Freiraum, mein Lebensraum. Also wir wollen den Freizeitnutzern eben mit Respekt begegnen. Ihr dürft das nutzen, aber akzeptiere, dass hier das Lebensraum der seltenen Arten, von Wildtieren, aber auch zum Beispiel von Kühen ist, die dann auch durch Hunde gestört werden.
Was sagen Sie den Landwirten?
Wir sind mit den Landwirten ganz intensiv in der Diskussion, wo sind jetzt Räume, die wir eben schützen müssen, also wo dann einfach zum Beispiel ein Leinenzwang her muss. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, okay, wir können nicht nur die gesamte Fläche Leinenzwang machen, sondern es braucht auch Ecken, wo Hunde einfach mal frei rausspringen dürfen. Und die müssen wir halt räumlich, gemeinschaftlich definieren.
Und den Jägern, sagen Sie?
Auch da, es gibt Ecken, die werden intensiv genutzt werden. Und wir werden versuchen, auf der anderen Seite Ecken zu finden, wo ihr dann auch noch in Ruhe jagen gehen könnt.
Also, unterm Strich sich bewusst sein, dass es in dem Gebiet, was man für seine Zwecke nutzt, eben auch andere Menschen mit anderen Bedürfnissen und andere Tiere und Pflanzen mit anderen Bedürfnissen gibt.
Genau.
Dr. Klaus Puckall war das, Koordinator des Naturparks Ammergauer Alpen und Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wald- und Umweltpolitik der Technischen Universität München. Ich danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 469. Jus ist ein lateinisches Wort mit dem Plural Jura. Jura sind die Gesetze. Wenn man sagt, dass jemand Jura studiert, studiert er Rechtswissenschaft. Und wenn er Examen gemacht hat, ist er Jurist. Juristen werden meist Rechtsanwalt, Staatsanwalt oder Richter. Ein Rechtsanwalt hilft dem Angeklagten, der Staatsanwalt vertritt die Interessen des Staates und der Richter urteilt über den Angeklagten. Im Prozess wird erstmal festgestellt, was der Angeklagte getan hat und gegen welche Gesetze er verstoßen hat, und dann muss das Gericht ihn bestrafen. Die unterste Stufe bilden die Amtsgerichte. Da entscheidet nur ein einzelner Richter oder ein Schöffengericht, das aus einem Richter und 2 Schöffen besteht. Die Kammer eines Schwurgerichts bilden 3 Richter, von denen einer den Vorsitz hat, und 2 Schöffen. Juristen sagen, Strafen müssen Tat und Schuld angemessen sein. Es geht also nicht nur darum, was der Angeklagte getan hat, sondern auch um seine Schuld. Welche Strafe sowohl tatangemessen als auch schuldangemessen ist, ist schwer zu entscheiden. Der Strafrahmen, der sich aus den Gesetzen ergibt, ist sehr weit. Wer etwas gestohlen hat, kann für seinen Diebstahl mit einer Geldstrafe bestraft werden, aber auch mit bis zu 5 Jahren Gefängnis. Der gleiche Strafrahmen gilt auch für Körperverletzungen. Wer jemanden getötet hat, wird zu einer Gefängnisstrafe von 5 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Grundlage für die Zumessung der Strafe ist die Schuld des Täters. Zu berücksichtigen ist aber auch, welche Wirkungen von der Strafe für das weitere Leben des Täters zu erwarten sind. Das Gericht muss alles in Erwägung ziehen, was für den Täter spricht und was gegen ihn spricht. Vor allem geht es dabei darum, welche Motive der Täter hatte und welche Auswirkungen seine Tat auf andere hat, insbesondere auf das Opfer. Bei einem Täter, der schon mal straffällig geworden ist, also schon mal verurteilt worden ist, kann sich das strafverschärfend auswirken. Wie er sich nach der Tat verhalten hat, kann sich strafmildernd auswirken. Wie weit jeder einzelne Faktor berücksichtigt wird, ist den Richtern und Schöffen überlassen. Sie haben einen großen Spielraum und es ist schwierig, in jedem Einzelfall die dem Täter und der Tat angemessene Strafe zu finden. Ein wichtiger Maßstab ist dabei die bisherige Rechtsprechung. Ein Richter hat gesagt, er hat in seinem Büro Ordner mit seinen früheren Urteilen und manchmal sehe er danach, für welches Strafmaß er sich schon mal in einem vergleichbaren Fall entschieden hat. 2018 haben sich Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Juraprofessoren beim Juristentag in Leipzig geeinigt, strafrechtliche Entscheidungen als Orientierungshilfe im Internet zu sammeln. Da sollen die Richter dann ihren Fall eingeben können, um herauszufinden, wie schon mal in ähnlichen Fällen geurteilt worden ist. Dann können sie sich daran orientieren. Die Juristen denken natürlich auch über den Zweck der Strafen nach. Bis ins 19. Jahrhundert hinein herrschte die sogenannte absolute Straftheorie vor, dass Strafen der Sühne und der Vergeltung dienen. Gerechtigkeit gebe es erst, wenn der Täter dafür bezahlt hat, was er getan hat. Aber immer mehr Juristen folgen der relativen Straftheorie. Da sieht man den Zweck der Strafe im Wesentlichen darin, dass weitere Straftaten verhindert werden sollen. Einerseits spricht man von Generalprävention, indem weitere Täter davon abgeschreckt werden sollen, solche Straftaten zu begehen. Andererseits von Spezialprävention. Der Täter soll so bestraft werden, dass er keine Straftaten mehr begeht. Er soll durch die Strafe zu einem Leben ohne Straftaten erzogen werden. Erreicht wird so eine Besserung des Verurteilten aber nur selten. Die Rückfallraten sind hoch und je härter die Strafe war, desto mehr Rückfälle gibt es. Eine Resozialisierung wird nur selten erreicht. Aber durch eine Haftstrafe wird die Gesellschaft, solange der Verurteilte im Gefängnis sitzt, vor ihm geschützt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 469. Danke.